Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich hier machen muss, bevor wir anfangen. Genau, Übersetzung hatten wir gesagt, ne? For all of you guys who are English speaking, I'm going to be preaching in German, so if anyone needs translation, go to Christina over there in the back. Ansonsten Heizung ausmachen. Das aus, okay, und genau, das war's. Eigentlich lieben wir Deutschen es ja, wenn bei uns hier immer alles schön in geregelten Bahnen verläuft. Ne? Wir lieben es, wenn wir wissen, was letzte Woche war und was nächste Woche kommt und was so generell auf uns zukommt. Auch hier in der Gemeinde ist das so und jetzt, deswegen ist es ja auch immer so toll, dass Edmund immer so Vers für Vers durch die Bibel geht. Ne? Jetzt vor 2 Wochen stand Edmund dann hier vorne und hat noch gesagt, okay, wir machen heute was Besonderes, weil das war ja das Bible College Team und so. Bei besonders fängt das deutsche Herz ja immer schon an, ne? Oh. Von 80 Schlägen mal eben auf 105 Schläge und haben uns gedacht, okay, das ist jetzt das eine Mal, okay, lassen wir durchgehen. Letzte Woche kommt Edmund nach vorne und sagt, okay, wir machen heute wieder was Besonderes. Ne, Open Doors Gebetsaufruf haben wir auch gemacht, ne, war auch cool und so, ne, aber er hat uns versprochen, dass nächste Woche wieder alles normal ist. Für die, die es nicht gemerkt haben, es ist nächste Woche und Edmund ist nicht da, aber ich denke, das kriegen wir heute auch mal ohne ihn hin. Wenn ich jetzt hier so stehe und mal so in die Runde gucke, merke ich echt viele Leute, die ich noch nicht kennengelernt habe. Also wenn ihr jetzt neu hier seid, das erste Mal hier seid, herzlich willkommen. Ich sehe auch ein paar Gesichter, ne? Wo habe ich ihn gesehen? Da, ne? Die ich schon länger nicht gesehen habe. Auch an euch herzlich willkommen zurück. Freue mich, euch zu sehen. Ihr kennt doch König David, ne? Aus dem Alten Testament. Ist eigentlich ein ziemlich berühmter Kerl. Ne? Hat Gott geliebt. Viele tolle Dinge gemacht, viele doofe Dinge gemacht, hatte auch einen ganz schönen Tiefpunkt in seinem Leben. Ich möchte das einmal ganz kurz für euch zusammenfassen. Eines Tages lief König David auf dem Dach seines Palastes rum und hat auf dem anderen Haus nebenan gesehen, wie sich so eine hübsche Frau da eben auf dem Dach badet. Ne? David hat sich gedacht, okay, hat mit ihr geschlafen, obwohl sie verheiratet war, sie wurde schwanger. Und zu allem Überfluss, schwanger geworden und Davids Reaktion darauf war, das war einer seiner besten Heerführer, der Mann von dieser Bathseba. Und David hat versucht, das irgendwie zu vertuschen. Und hat dann diesen Heerführer, diesen guten Mann von ihm, halt schön an die Front geschickt, damit er in der Schlacht umkommt, damit er die Bathseba heiraten kann, damit das alles so ein bisschen verdeckt bleibt. Hat sich gedacht, nochmal Glück gehabt. Hat er irgendwie weitergelebt danach. Und Gott war damit nicht so happy. Gott hat irgendwann den Propheten Nathan zu ihm geschickt und ihm gesagt, ey, das war echt nicht gut, was du gemacht hast. Das können wir echt nicht so stehen lassen. Das Kind, das daraus entstanden ist, das wurde krank. Und ich will euch gerne jetzt eine Stelle kurz vorlesen aus 2. Samuel, 12. Kapitel. Und zwar sind das die Verse 17 bis 21. Das ist genau diese Szene, nachdem David konfrontiert wurde und das Kind krank geworden ist. Da machten sich die Ältesten, da machten sich die Ältesten des Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten. Er aber wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihnen. Und es geschah am 7. Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei, denn sie dachten, siehe, als das Kind lebendig war, redeten wir mit ihm, und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir ihm sagen, das Kind ist tot? Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war, und David sprach zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sprachen, es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte, und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm, was hat das zu bedeuten, was du da tust? Ganz genau. Was hat das eigentlich zu bedeuten, was David da tut? Das ist ja eigentlich eine ganz schön eigenartige Reaktion von ihm, da jetzt irgendwie jetzt danach Gott anzubeten. Und Und ich will euch zur gleichen Zeit, als das passiert ist, als David konfrontiert wurde, hatte er noch den Psalm 51 geschrieben. Psalm 51 lesen wir gleich, ich fasse ihn nochmal kurz zusammen. Im Grunde genommen hat David den Psalm 51 geschrieben, ist auf die Knie gegangen, hat gesagt, Gott, bitte verzeih mir, ich habe Mist gebaut. Er hat Gott um Vergebung gebeten und ist aufgestanden, hat Gott gelobt und gepreist. Und warum ich euch das erzähle, ist, wenn ich Mist baue und zu Gott bete, wenn irgendwas richtig blöd gelaufen ist, dann habe ich irgendwie danach nicht die Freiheit, nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt aufstehen kann und glücklich sein kann und Gott preisen kann, weil das einfach noch viel zu tief in meinem Herzen drin ist. Das steckt ja noch ganz tief drin und ich bin irgendwie nicht frei davon geworden. Ich will gar nicht mehr so viel genau über Davids Situation und den Kontext sprechen, aber ich finde es einfach beeindruckend, wie David das eigentlich hingekriegt hat. Was hat er gemacht, um wirklich nachher von dieser Sache frei zu werden? Denn Gott vergibt uns. Wir haben jetzt hier gesungen, Gott vergibt uns, aber irgendwie ist da immer noch was wir oft zurückhalten. Und das ist mein Eindruck, den viele von uns Christen haben, dass wir, wenn wir versuchen, so Sachen an Gott abzugeben und Sachen wirklich offen zu legen, dass wir nachher einfach nicht das Gefühl haben, Gott hat uns so richtig verziehen. Oder wir wissen einfach nicht, da ist irgendwie noch was. Und einer der Gründe dafür, dass wir das so gewöhnt sind oder dass uns das immer passiert ist, dass wir einfach gewöhnt sind, so Sachen tief in unserem Herzen zu verstecken. Und das ist eine total menschliche Sache, das macht jeder Mensch. Ich rede jetzt auch nicht nur speziell über unsere Sünden und das, was wir falsch machen. Ich rede auch noch über andere Sachen. Heißt, Sachen, die uns angetan wurden, Sünden, die an uns begangen wurden. Auch Sachen, die einfach aus dem Alltagschaos heraus passieren. Wenn irgendjemand krank wird, wo keiner was für kann. Das sind so Sachen, die verstecken wir, die vergraben wir. Wir wollen nicht an die denken und wir nehmen die aus unserem Kopf raus und wollen die einfach irgendwie unterdrücken. Und was ich dann oft sehe, gerade sonntags ist das immer so besonders, besonders schlimm, wenn wir hier reinkommen, uns Leute begrüßen, Leute, die wir kennen, und die fragen, hey, wie geht's dir? Dann denken wir uns, oh Gott, ich habe gerade total Streit mit meiner Frau, Chef kann mich nicht leiden, Schwester hat eine Depression, Blutbild hat komische Werte ergeben, ich habe vielleicht Krebs. Und was ist eure Antwort? Gut, und dir? Und mit dem und dir impliziert er natürlich, dass der andere jetzt antworten muss. Der denkt sich, oh, ich glaube, mein Sohn hat angefangen, Drogen zu nehmen. Wegen meinen Rückenschmerzen muss ich meine Frau jetzt ganz alleine um die Familie kümmern. Ich glaube, ich bin vielleicht süchtig nach Pornografie geworden. Und was ist seine Antwort? Auch gut, kann ich klagen. Danke für das Gespräch. Wir versuchen so oft, diese Gedanken, dieses Schlimme, was uns passiert, das, was wir falsch machen oder was an uns falsch gemacht wird, zu unterdrücken und irgendwie tief in uns reinzudrücken, dass wir es einfach nicht finden, dass es einfach nicht mehr präsent in unseren Gedanken ist. Und wenn wir dann darauf angesprochen werden, dann ist unsere erste Reaktion bestimmt nicht, dass wir anderen Leuten davon erzählen. David hat das ganz anders gemacht. David ist wirklich mit dieser Sache wirklich vor Gott gegangen und hat diese Sachen wirklich in einer ganz, ganz besonderen Art und Weise vor Gott abgelegt. Ich komme gleich auf drei Punkte, die ich für euch habe. Drei Tipps, drei einfach Sachen, die ich daraus gelesen habe, die einfach unglaublich gut sind, um wirklich ins Reine zu kommen. Denn eigentlich wissen wir ja, ne, wenn man zu Gott geht und man das zugibt, was passiert ist und sein Herz ausschüttet und so, dann wird er vergeben und man wird frei sein. Aber genau das ist eben nicht so einfach. Wenn wir so ein Habit entwickelt haben, so eine Gewohnheit, dass wir alles verstecken, alles verdrängen, dann ist es schwer, das irgendwann loszulassen. Wenn wir das Sachen umklammern, dann ist es schwer für Gott, sie uns abzunehmen, wenn wir uns daran festhalten. Und wir können einfach nicht weiter in Freude gehen, weil wir einfach nicht das Gefühl haben, dass Gott uns die Sachen abgenommen hat, weil wir uns daran festklammern. Manchmal sind wir uns vielleicht nicht mehr sicher, ob Gott uns überhaupt vergeben kann für das, was wir gemacht haben. Und manchmal sind wir uns nicht mehr sicher, ob Gott uns überhaupt helfen kann mit den Problemen, die wir haben. Und ich will euch zeigen, warum das einfach anders ist, als wir uns das vorstellen. Warum das wirklich ganz anders ist. Gott kann helfen, Gott will helfen und glaubt mir, Gott will euch helfen. Und zwar weit mehr, als ihr die Hilfe für euch selber beanspruchen wollt. Ich will noch mal kurz beten. Gott, ich glaube, die wenigsten, die heute hier sind, haben wirklich ein ganz unbelastetes Herz. Und ich möchte dich bitten, dass wenn wir jetzt hier sind und ein Wort hören und einfach von dir lernen, dass du uns wirklich unser Herz aufmachst und uns sagst, was dir wichtig ist in unserem Leben und uns zeigst, dass du uns helfen kannst, uns helfen willst und uns helfen wirst, wenn wir zu dir kommen, Herr. Schenk uns einfach deinen Heiligen Geist, dass wir jetzt wirklich gefüllt sind mit deiner Gnade und mit deiner Liebe und wirklich dein Wort in uns aufnehmen können. Amen. Ich habe euch was mitgebracht. Es ist ganz praktisch, dass die erste Reihe sowieso meistens nie besetzt ist, aber die zweite Reihe hat heute auch was davon. Müll. Super. Das ist echter Müll, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was ich da so zusammengesammelt habe, damit es irgendwie okay ist. Das ist echter Müll. Ich habe heute Morgen unsere Mülltonne ausgeleert und ein paar Sachen noch reingeschmissen und das habe ich mitgebracht. Ihr seid vielleicht überrascht, warum ich das mitbringe, aber eigentlich, wenn wir so ganz ehrlich sind, läuft eigentlich jeder von uns mit so einem Ding rum. Den ganzen Tag. Jeden Tag. Aber jeder von uns hat eigentlich dieses Zeug mitten in seinem Herzen. Und läuft den ganzen Tag mit sich rum. Und wenn wir darauf angesprochen werden, dann sagen wir, ja, mir geht's gut. Alles gut, alles gut. Weil wir das versuchen zu ignorieren. Dieses Zeug hier ist das, was uns so belastet, was unser Herz so schwer macht, was einfach manchmal dafür sorgt, dass wenn wir aufstehen, wir einfach keine Kraft haben. Wir einfach keine Energie haben, irgendwie irgendwas zu machen, irgendwas am Tag geschafft zu kriegen. Und Müll ist ehrlich. Na, das wusste ich auch nicht. Bevor ich das nicht vorbereitet habe, habe ich nicht gedacht, dass man so viel aus Müll ablesen kann. Aber ganz im Ernst, ne? Ihr seht, womit ich mich ernähre. Ich kann es ja mal drehen. Ihr seht, wofür ich mein Geld ausgebe. Ihr könnt sogar, je nachdem, was für einen Verwesungszustand das hat, sehen, wie oft ich den Müll rausbringe. Also Müll ist ganz schön ehrlich. Da kann man ganz schön viel aus dem Leben einer Person ableiten, wenn man sich das Zeug anguckt. Genau das Gleiche bei uns im Herzen. Das, was wir bei uns im Herzen haben, das sagt ziemlich viel über uns aus. Und deswegen ist es uns so unangenehm, das zuzugeben. Vor anderen Leuten, logisch. Aber auch vor Gott ist es manchmal einfach unangenehm, ehrlich zu werden. Gott wirklich einfach zu sagen, hey Gott, ich kriege das nicht hin. Ich kann das einfach nicht. Zum 80. Mal den gleichen Fehler gemacht. Ich schaff's einfach nicht. Und dafür, da gibt es richtige Abwehrmechanismen, die wir haben, die uns wirklich davon abhalten, das wirklich vor Gott zu bringen. Dieser Müll steht im Prinzip symbolisch für all das, was in unserem Leben schiefläuft. Ich habe euch schon Beispiele genannt. Das kann sein, Sünden, die wir begangen haben. Das kann sein, Sünden sind, die an uns begangen wurden. Das kann sein, einfach Chaos, was in der Welt abgeht. Ich meine, das kann ich nur mal kurz dazu sagen. Als ich das geplant habe mit dem Müll, da habe ich erst gedacht, ey komm, das kannst du dir nicht bringen. Ich habe gedacht, komm, du nimmst so ein paar PET-Flaschen, wäsch die vorher noch schön aus, damit die schön sauber sind, packst sie da rein und hast dann Müll. Und da habe ich gedacht, ey, du machst genau den gleichen Fehler schon wieder. Das ist genau das, worüber ich rede. Denn genau das ist das Problem. Uns ist das unangenehm. Mir war das unangenehm, überhaupt zu überlegen, dass ich das Zeug mitbringe. Ich meine, das ist auch unangenehm, ne? Aber ich habe schon wieder einen Ausweg gesucht. Ich habe schon wieder einen Ausweg gesucht, zu gucken, wie ich das machen kann, damit die Leute das nicht sehen und so weiter und so weiter. Das ist eine absolute Gewohnheit, die wir haben. Das ist so tief in uns drin, dass wir überhaupt erstmal lernen müssen, uns anders zu verhalten, als das, was wir wirklich über Jahrzehnte gelernt haben. Und wenn sich das erstmal ansammelt, wenn dieses Zeug wirklich mehr und mehr und mehr wird, dann wird es auch schwerer und schwerer und schwerer. Und das wirkt sich auf unser Herz, auf unser Inneres. Unser Herz wird entsprechend schwerer und schwerer und schwerer. Ich mache euch das mal ein bisschen anschaulicher. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Schmeiß das bitte für mich dran, Sabrina. Genau. Also für all diejenigen, die denken, das Herz sieht so aus, erstmal große Überraschung heute. Das ist tatsächlich unser Herz auf anatomischer Ebene. Das Herz ist ein super wichtiges, super tolles Organ. Ja, das macht viel Arbeit bei uns. Und das Herz muss aber auch, na, das ist nicht rein altruistisch, das braucht auch selber Energie, Blut und so weiter und so weiter. Und deswegen gibt es da diese tollen rechte Koronararterie, linke Koronararterie, die das Herz selber versorgen. Was passiert jetzt, wenn ich mein ganzes Leben lang rauche und viel fettiges Zeug esse und jeden Tag an meinem Autoauspuff rieche und sowas, ne, dann schwimmt viel Müll durch unseren Körper. Na, ich will euch die technischen Details ersparen. Es schwimmt einfach viel Müll durch unseren Körper. Diese Herzkranzgefäße, ne, diese Koronararterien, die sind dünn. Und wenn da viel Müll durchschwimmt, dann bleibt der Müll da drin hängen. Und was dann passiert ist, die Leute kriegen eine sogenannte Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz heißt, das Herz kriegt nicht mehr genug Kraft zusammen, unseren ganzen Körper mit Blut zu versorgen. Es hat einfach nicht mehr genug Kraft. Und genau das macht dieser Müll bei uns auch. Der schwimmt durch unseren Körper und er nimmt unsere Gedanken ein und er nimmt einfach unser ganzes Sein ein und er hat Einfluss auf uns und er macht uns traurig und schlecht gelaunt und das hat Auswirkungen auf unsere sozialen Umfelder. Das hat weitreichende Konsequenzen. Und wenn dieser Müll sich erstmal ansammelt und durch die Blutbahn schwimmt, dann bleibt er irgendwann in unserem Herzen hängen. Und dann kann das Herz irgendwann nicht mehr richtig schlagen. Und dann wacht ihr irgendwann eines Morgens auf und ihr habt einfach keine Kraft mehr. Und ihr habt einfach keine Energie mehr. Und ihr könnt einfach nicht mehr richtig atmen, weil einfach die Funktion nicht da ist. Jetzt könnt ihr mir natürlich sagen, okay Nico, komm. Ne, Herzinfarkte, eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland, in westlichen Ländern generell. Und jetzt komm, übertreibt man nicht. Ne? Das Zeug ist ne, Psyche und so weiter. Kann ich verstehen. Man kann das auch nicht vergleichen, jetzt auf medizinischer Ebene. Will ich auch gar nicht vergleichen auf medizinischer Ebene. Aber ich will euch trotzdem so ein paar Sachen sagen dazu. Was schätzt ihr, wie viel Prozent der Selbstmorde auf das Konto davon gehen? Statistisch 95%. Was schätzt ihr, wie viel Prozent der Depressionen auf das Konto davon gehen? 99%. Was schätzt ihr, wie viel Prozent von schlechter Laune, von ich kann einfach gerade nicht aushalten, zu meiner Familie zurückzufahren, ich kann einfach diesen Typ gerade nicht ausstehen, auf das Konto von dem gehen? 100%? Klar, es geht mir jetzt hier nicht darum, irgendwie Selbstmordprävention zu betreiben oder sowas. Ne? Es geht mir darum, dass ich euch zeigen will, wie wichtig es ist, dass wenn wir Gott kennen, wirklich diese Fülle, diese Freiheit und diese Zufriedenheit von Gott annehmen und das loswerden. Weil was macht man mit Müll? Man schmeißt ihn weg. Man behält ihn nicht. Und man ignoriert ihn auch nicht, sondern man bringt ihn nach draußen. Und genau das will ich euch mit euch heute besprechen. Eine Sache habe ich vorher noch. Eine Sache, die ich super finde an Gott. Gott ist kein Arzt. Das ist richtig gut. Denn Ärzte und so, Götterkomplex und so, da kennt man ja alles die Geschichte. Wisst ihr, wenn ihr euch schneidet, keine Ahnung, ihr schneidet euch tief in den Arm und dann kommt ihr zu mir in die Ambulanz. Was mache ich denn damit? Ich gucke mir das an, wenn es frisch ist, nähe ich und dann Pflaster. Ne? Damit ist meine Arbeit beendet. Dann kommt ihr alle 3 Tage vorbei und ich gucke, ob das schön heilt. Mehr mache ich nicht. Ein Arzt, der ist ein Mechaniker. Gerade Chirurgen, ne, das sind Mechaniker. Ne, die gucken, dass das irgendwie verheilt. Und wenn das nicht verheilt, dann überlegen die sich was, bla bla bla. Aber Gott ist kein Arzt. Wenn wir mit einer Wunde zu Gott kommen, dann klebt er da kein Pflaster drüber und sagt, komm in 3 Tagen wieder. Sondern Gott heilt. Gott ist kein Arzt, niemand, der repariert. Gott heilt. Amen. Und das ist so cool an Gott. Das ist einfach super an Gott, dass der wirklich nicht irgendwie, keine Ahnung, Flicken auf unser Herzen klebt und sagt, ja komm, ist gut, deine Krankenkasse zahlt nicht mehr. Na, das ist so gut an Gott, dass er wirklich das volle Programm macht. Das mit dem Herzen, ne? Wenn jemand ein verstopftes Herzkranzgefäß hat, dann tust du erst einen Stent rein. Wenn das nicht hilft, machst du einen Bypass. Wenn das nicht hilft, machst du noch einen Bypass. Wenn das nicht hilft, machst du noch einen Bypass. Und wenn er keine Gefäße mehr für einen Bypass hat, dann, ups. Dann hoffst du, dass er schon alt ist. Was macht Gott, wenn wir mit einem vollen Herzen, mit Müll in unserem Herzen ankommen? Das hat er geschrieben in Hesekiel 36, im Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Versteht ihr, warum es so geil ist, dass Gott kein Arzt ist? Weil der macht nicht irgendeine temporäre Lösung. Irgendwas, wo er hofft, dass das so lange hält, wie es irgendwie geht. Gott nimmt das alte Herz raus und gibt euch ein neues. Und er sagt, mit diesem neuen Herz kannst du leben. Und du musst dir keine Sorgen mehr machen. Gehen wir einmal zu Psalm 51. Jetzt habe ich schon so viel über Psalm 51 gesprochen, jetzt müssen wir es auch lesen. Ich will euch die ersten 5 Verse vorlesen. Wo haben wir es? Da. Wie gesagt, dieser Psalm hat David zur gleichen Zeit geschrieben, wo Nathan zu ihm gesagt hat, steht ja auch in Vers 2, hätte ich mir sparen können. Dem Vorsänger einen Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Wie das bei dem Psalm gern so ist, ne, man liest da so drüber weg, habe ich den Eindruck. Vielleicht mache ich auch nur ich das, aber ich lese da immer gern drüber weg. Und wenn ich mich mal wirklich da reinlege und mal wirklich überlege, warum sagt er das, was er sagt und warum sagt er nichts anderes, dann kommen da so viele coole Sachen bei rum. Und David hat uns hier wirklich vorgemacht, wie man diese Fülle, diese Freiheit, diese Zufriedenheit, diese Liebe von Gott einfach annehmen kann und in unser Leben anwenden kann. Wenn wir so oft Probleme haben damit, wirklich frei zu werden von Dingen, wenn wir sie Gott bekennen, dann haben wir so typische Verhaltensweisen. So eine Sache, die David hier zum Glück auch nicht gemacht hat. Was wir nämlich gerne machen, ist relativieren. Relativieren ist super. Ne? Das macht man super gerne. Das, gerade wenn ich mich mit meiner Frau streite, ist relativieren das Beste. Hilft nur nicht. Keinem von uns. Und einfach ein Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, euren Chef anlügt. Chef sagt, oder ihr habt irgendwie keine Kraft mehr, keine Energie mehr und sagt, ruft beim Chef an und sagt, hey, ich bin krank. Und dann kriegt ihr irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und dann geht ihr zu Gott und betet, Gott, ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier so eine Notlüge und sowas gemacht habe. Notlügen gibt es nicht. Entweder sagt es gelogen oder sie ist wahr. Notlüge ist relativieren. Wenn ihr sagt, es war eine Notlüge, dann versucht ihr damit, euch selber zu sagen, ja, ich habe nur aus Not gelogen. Es war einfach so nötig. Es war eine schlimme Situation, gefährliche Situation. Deswegen musste ich lügen. Musstet ihr nicht. Und wenn ihr zu Gott kommt und versucht, Gott zu überzeugen davon, dass ihr gerecht seid, indem ihr das relativiert, was da ist, dann werdet ihr da nicht mit Freude und Fülle rausgehen, weil ihr selber wisst, in eurem tiefsten Inneren wisst ihr, hey, ich habe Gott eigentlich nicht um Verzeihung gebeten. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen davon. Wenn ihr im Prinzip sowas relativiert, dann ist das wie... Na, ich mach's euch vor. Hab ein bisschen Parfüm mitgebracht. Was passiert mit Müll, wenn ich Parfüm drauf sprühe? Gar nichts. Das ist immer noch Müll. Stinkt vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist immer noch Müll. Wenn ich jetzt zu meiner Frau sage, wenn meine Frau mir sagt, ich soll Müll rausbringen oder so, und ich sprühe ein bisschen Parfüm drauf und sage, okay, ist erledigt, Babe. Was wird sie mir sagen? Super. Yay, sehr gut gemacht. Ich glaube nicht. Ich muss mal ausprobieren, aber ich glaube nicht. Das ist das, was ihr macht, wenn wir versuchen, unsere Sünde zu relativieren. Anderes Beispiel. Wenn wir über jemanden lästern, schlechtes Gewissen haben, wir wollen es bekennen, und dann beten wir, ja, tut mir leid, Gott, aber weißt, die hat so angefangen, darüber zu reden, ich bin einfach mitgegangen. Dann wollt ihr eure Schuld auf den anderen abschieben. Weißt, wisst ihr, wie das ist? Ich mach's euch vor. Hab ein bisschen Konfetti mitgebracht. Was passiert mit Müll, wenn ihr Konfetti draufstreut? Gar nichts. Es ist immer noch Müll. Wenn ich zu meiner Frau gehe und sage, Schatz, wenn sie mir sagt, ich soll den Müll rausbringen, und ich streue ein bisschen Konfetti drüber und sage, das ist jetzt neue Deko in unserer Küche. Was wird sie mir sagen? Ihr könnt es euch denken, ne? Ich meine, generell, Müll rausbringen ist ja eigentlich so eine männliche Aufgabe fast. Ne? Das macht ja eigentlich jeder Mann, ne? Ich meine, es gibt ja auch kaum etwas Männlicheres als das. Ne? Ich meine, wenn meine Frau zu mir kommt und sagt nur, Schatz, Hilfe, dieser Müll, er ist so schwer. Kannst du mir ein bisschen Bass reindrehen und den Hall ein bisschen hochmachen?
Fürchte dich nicht, denn ich, dein Ehemann, werde dich retten.
Zumindest klingt das so in meiner Vorstellung meistens. Wenn ich statt den Müll rauszubringen, da irgendwas Blödes mitmache, ne, dann wird keiner glücklich daran. Dann wird sich das ansammeln. Das wird mehr und mehr und mehr werden. Aber genau das machen wir im geistlichen Kontext echt oft. Na, anstatt es einfach mal rauszubringen, bewahren wir es auf. Streuen ein bisschen Konfetti drüber, damit es nicht so schlimm aussieht. Sprühen ein bisschen Parfüm drauf, damit es nicht so eklig stinkt. Aber wenn ihr erstmal die ganze Küche voll damit habt und kein Platz mehr in der Küche dafür ist, dann wird dieser Müll anfangen, das Wohnzimmer zu belegen. Und irgendwann wird es nur im Schlafzimmer sein. Und dann werdet ihr einfach nicht mehr ruhen können. Ihr werdet einfach keine Ruhe mehr haben, weil dieser Müll permanent um euch herum ist. Und ihr gar keinen Ausweg habt, drum herum zu kommen. Ihr müsst drüber klettern, ihr werdet stolpern, ihr werdet fallen. Und deswegen muss er raus. Eine zweite Sache, die wir gerne machen. Wir versuchen, Gott zu beschwichtigen. Zu sagen, hey Gott, aber eigentlich bin ich doch gut. Eigentlich mache ich sowas ja nicht. Und wisst ihr, es ist so, als wenn wir Gott beweisen müssten, dass wir eigentlich besonders gut wären. Wobei Gott eigentlich weiß, so das mit dem Gut. Ne? Da müssen wir nochmal drüber quatschen. Kennt ihr das, wenn man so sündigt und ein zu schlechtes Gewissen hat, zu Gott zu kommen und deswegen wartet? So, man wartet einfach nochmal ein paar Tage und man denkt sich, keine Ahnung, das habe ich jetzt vor ein paar Monaten gehabt. Ich habe einfach morgens keine Bibel mehr gelesen. Einfach keinen Bock, keine Zeit, kein was auch immer. Ne? Die Ausreden sind eine Menge, ne? Die Gründe, warum man das nicht machen muss. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, das geht so nicht, ich muss zu Gott kommen. Was war meine Reaktion? Ich habe gewartet. Ich habe erstmal gedacht, okay, warte, ich muss das jetzt erstmal wieder hinkriegen, bevor ich zu Gott komme. Ich muss jetzt erstmal wieder in den Rhythmus reinkommen und damit das versuchen und dann wieder irgendwie so ein bisschen mehr beten und dann geht das schon und dann kann ich Gott um Verzeihung bitten. Was ist passiert? Ich habe versucht, das alles aus meiner eigenen Kraft zu machen. Ich habe versucht, mich zu zwingen, die Bibel zu lesen und da hatte ich noch weniger Bock darauf, weil ich mich immer zwingen musste. Anstatt zu Gott zu gehen und sagen, Gott, ich habe den Fehler gemacht, das weißt du genauso wie ich. Und deswegen bitte ich dich um Verzeihung und hilf mir. Und wenn ihr zu Gott kommt und sagt, ganz ehrlich zu ihm kommt und sagt, hilf mir Gott, dann wird er nicht sagen, oh, pff, warte noch 2 Wochen. Sondern er wird zu euch kommen und euch helfen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir dürfen auf gar keinen Fall anfangen, Gott wegen unserer Taten um Gnade anzubeten. Weil das ganze Alte Testament voll mit Leuten ist, auch das Neue Testament hat noch eine Menge Leute, die versuchen, aus ihrer eigenen Gerechtigkeit vor Gott gerecht dazustehen. Das hat nie funktioniert. Nicht ein einziges Mal hat es funktioniert. Warum versuchen wir etwas? Ich meine, ne, Einstein hat mal eine Definition von Wahnsinn gegeben. Definition von Wahnsinn ist, wenn du das Gleiche immer wieder versuchst und erwartest, dass sich etwas ändert. Wenn wir das, was schon seit x-tausend Jahren immer wieder gemacht wird und immer wieder falsch gemacht wird, einfach wiederholen, dann ist das per Definition Wahnsinn. Wir müssen irgendwie an was ändern. Wir müssen da aus diesem Habit herauskommen. Weil nur die Gnade Gottes kann uns helfen und nur die Gnade Gottes kann uns retten. Was hat David gemacht? Psalm 51, Vers 3. Er hat gesagt, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Er hat nicht gesagt, Gott, sei mir gnädig nach meiner Güte. Ich bin doch so ein guter König. Ich mache sowas doch eigentlich nicht. Er hat gesagt, Gott, vergib mir nach deiner Güte, nach deiner Gnade, weil nur Gott ist gnädig. Nur Gott kann uns diese Gnade geben, die wir brauchen. Wir können uns vor ihm nicht rechtfertigen, weil das brauchen wir auch gar nicht. Warum überhaupt diesen Aufwand auf uns nehmen, uns vor ihm zu rechtfertigen, wenn wir einfach die Gnade von ihm empfangen können? Und Leute, das ist echt wichtig. Ne? Wir dürfen nicht zu Gott beten und sagen, Gott, ich habe mir deine Gnade verdient. Weil das ist nicht Gnade. Gnade ist immer unverdient. Gnade ist immer unverdient. Und deswegen, wenn ihr versucht, euch die zu verdienen, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal auf dem falschen Weg. Das kann ich euch jetzt schon sagen. In diesem Gebet, das finde ich ganz interessant, ne, geht es eigentlich gar nicht um David. Wenn wir beten, also ich hab mal so ein bisschen Statistik geführt. Wenn ich bete, oder wenn andere Leute in meiner Gegenwart beten, was ist das Wort, das am häufigsten vorkommt? Ich, mir, meine, mich. Was gibt's noch? Keine Ahnung, hat schon lange keinen Deutschunterricht mehr. Weiß nicht. Keine Ahnung, gibt es bestimmt noch ein paar Varianten. Das sind die häufigsten Wörter, die wir sagen. Gott hilf mir. Gott meine Schwester. Gott mein Auto. Bei mir in der Arbeit. Wann haben wir das letzte Mal zu Gott gebetet und gesagt, Gott, du bist so gnädig. Du bist einfach so gnädig und es ist super, dich zu kennen. Einfach mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich, nur zu Gott beten und Gott sagen, wie wichtig er einem ist. Gott ist kein Oberlehrer, der irgendwie Liste führt über unsere Fehler und nur darauf wartet, uns die da vor den Kopf zu knallen. Gott geht es um Heilung. Amen. Gott hat keinen Spaß daran, uns unsere Fehler vorzuhalten. Denn Gott weiß, dass diese Fehler peinlich sind. Die sind mit Scham behaftet. Die sind einfach unangenehm für uns. Deswegen will Gott diese Sünden auslöschen. Er will diese Sachen auslöschen. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht, einmal aus Micha 7. Müsst ihr nicht aufschlagen, kommt ja hier auf ein Dings. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das ist geil. Gott wirft unsere Sünden in die Tiefe des Meeres. Das Meer ist zu Minimalprozent erforscht. Also wenn die Sünde da landet, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass da mal ein Forscher dran vorbeikommt. Na, Gott wirft unsere Sünden in die Tiefen des Meeres. Ein anderer Vers aus Psalm 103, Verse 10 bis 12. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Es gibt keinen Grund, an diesem Müll selber festzuhalten. Denn Gott will ihn so weit von euch entfernen, wie es für euch nur vorstellbar ist. Das ist Gottes Ziel. Und wenn ihr daran festhaltet und das irgendwie in euch aufbewahrt und das nicht ans Licht kommen lasst, dann kann Gott das nicht tun, wenn ihr es nicht loslasst. Deswegen, Leute, eine ganz ehrliche Frage mal. Glaubt ihr eigentlich, dass Gott euch liebt? Also ich meine jetzt nicht so, ne, ja, Gott liebt mich, sondern ich meine so richtig tief in eurem Herzen. Glaubt ihr das? Wenn ihr euch mal alle Leute vorstellt, die ihr kennt, eure Familie, eure engsten Freunde, und vorstellt, wie sehr die euch lieben. Glaubt ihr, dass es da noch einen Gott gibt, so ein Wesen im Himmel, das euch noch mehr liebt als diese Person? Ihr müsst realisieren, Gott will eine Verbindung zu euch. Und zwar noch weit mehr als ihr das wollt. Gott will die Versöhnung einfach aus sich. Weil Gott ist die Liebe. Gott ist die Personifikation der Liebe. Und er will die Versöhnung mit euch aus dieser Liebe heraus. Deswegen will er sich mit euch versöhnen. Klar, ich will auch mit Gott versöhnt sein und so, aber Gott will das noch mehr. Und wenn ihr in eine Situation kommt, wo ihr irgendwas Blödes macht, wo euch was Blödes passiert oder was auch immer, und ihr haltet an dieser Situation fest und ihr gebt die nicht ab, dann will Gott zu euch. Er will, aber ihr lasst ihn nicht. Gott will den ersten Schritt machen, aber ihr müsst ihn lassen. Ich kann euch das sagen, Leute, Gott würde lieber sterben, als euch zu verlieren. So sehr liebt Gott euch. Das hat er vorgemacht. Das hat er mit Jesus vorgemacht. Er ist gestorben. Er ist durch diesen ganzen Mist durchgegangen, weil er euch so sehr liebt, weil er die Vorstellung nicht ertragen konnte, euch zu verlieren. Weil er die Beziehung zu euch will. So sehr liebt er euch. Und Gott möchte, dass ihr geheilt und befreit seid. Und zwar noch weit mehr, als ihr das wollt. Eine Sache habe ich noch zu dem Gebet von David. Für alle von euch, die Kinder haben oder Angestellte oder so, ist sowieso fast das Gleiche. Wenn die irgendwas nicht hinkriegen, wenn die irgendwas nicht gebacken kriegen, irgendwas Mist bauen oder was auch immer, dann gibt es doch nichts Schlimmeres, als wenn die zu euch kommen und sagen, oh ja, weißt du, keine Ahnung, ich war krank. Oh ja, was war denn? Denkefieber. Oh, Denkefieber. Warst du letztes Mal in Afrika? Nö, wieso? Ach, ich frag nur. Ausreden, Entschuldigung, ist ja das Schlimmste, was man bekommen kann, ne? Wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, du hast mir so viel aufgegeben, ich kann das gar nicht handeln. Dann ist das kein Gott, bitte verzeih mir, sondern es ist ein Gott, ja, weil du es nicht hingekriegt hast. Du musst mal ein bisschen besser den Überblick behalten. Ich kann da ja nichts für, das ist deine Schuld. Gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn dann jemand an uns etwas Falsches tut und dann noch kommt und sagt, wir sind schuld. Und wie anders ist diese Situation, wenn dann jemand zu euch kommt, euer Kind zu euch kommt und sagt, hey, ich habe nicht auf dich gehört, Papa. Tut mir leid. Ich gebe mir das nächste Mal auf jeden Fall viel mehr Mühe. Wie viel einfacher ist es dann schon allein für uns Menschen zu vergeben? Und wie viel freier fühlt sich die Person, wenn die einfach ganz ehrlich geworden ist und nicht versucht, da irgendwas zu ändern? Trotzdem sitzen wir manchmal vor Gott, ne, und sagen, Gott, was hast du denn erwartet? Bei der Erziehung, die ich von meinen Eltern bekommen habe, erwartest du, dass ich das hinkriege? Bei der Situation, ich habe in meiner Arbeit keine Christen und du erwartest von mir, dass ich mich oute? Damit werfen wir Gott vor, dass sein Plan nicht gut ist. Und ganz im Ernst, Leute, Gottes Plan, Gott steht unabhängig von der Zeit. Der sieht, was war, der sieht, was kommt und der sieht, was ist. Und ich will da jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber ich kann euch wirklich genau sagen, Gottes Plan ist tatsächlich der Beste. Von diesen drei Sachen, die ich euch erzählt habe, macht David nichts. Er macht nichts davon. Er relativiert nicht, der beschönigt nicht, er entschuldigt sich nicht. Und das andere, keine Ahnung, fällt mir gerade nicht ein. David ist einfach ganz ehrlich vor Gott gekommen. Und er ist einfach wirklich auf seine Knie gefallen und hat gesagt, Gott, bitte vergib mir nach deiner Gnade, weil du mich so liebst, weil du so groß bist, weil du alles tust für diese Beziehung. Deswegen konnte David nachher aufstehen und war frei und konnte weitergehen und konnte wirklich das alles, was in seinem Herzen war, was dafür gesorgt hat, dass er eine Woche lang nichts gegessen hat, vor Trauer, konnte er ablegen und frei sein. Ich lese euch nochmal kurz aus Psalm 51, so ein paar Verse weiter, die einfach auch echt wichtig sind. Die Verse 6 bis 8. Da sagt David, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin in Schuld geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Wahrheit erkennen. Damit sagt David im Prinzip aus, ich will ihn nur kurz anreißen, David sagt damit im Prinzip aus, Gott, ich bin so. Ich bin fehlerhaft. Meine innerste Natur ist so. Fehlerhaft. Und ich komme immer wieder an diesen Punkt, wo ich um Vergebung bitten muss. Aber du bist größer als meine Fehler. Und ich kann nichts tun, was deine Gnade übersteigt, wo du sagen würdest, hey, das kann ich nicht mehr vergeben. Ich kann nichts tun, was deine Gnade übersteigt. Ich lese zu Hause mal Elberfelder. Ich finde die Übersetzung von Vers 8 sehr schön in der Elberfelder. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Gott hat Lust daran, dass wir in unserem Innersten herrlich werden. Dass in unserem Innersten Wahrheit herrscht und nicht Verdrängung und nicht irgendwas mit dem Müll. Gott will, dass in unserem Innersten Wahrheit herrscht. Mehr als ihr das wollt. Und deswegen wird Gott uns Weisheit kundtun. Er wird uns lehren. Er wird uns beibringen. Wie kannst du das loswerden? Wie wirst du frei davon? Das ist das, was er heute macht. Er will euch beibringen, wie ihr davon frei werdet. In den nächsten Versen, 9 bis 12, will ich auch nochmal kurz lesen. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Wisst ihr, was gut ist? Gott ist kein Arzt. Gott ist ein Heiler. Und deswegen macht Gott hier keinen Kleinkram. Er klebt kein Pflaster über sein Herz. Deswegen bittet David auch nicht um ein Pflaster. Sondern Gott gibt ihm ein neues Herz. Er erneuert sein Herz und er gibt ihm einen neuen Geist. Damit David nicht in der Vergangenheit leben muss. Damit er nicht sagen muss, ja klar, ich mache das nicht mehr, aber irgendwie, irgendwas ist da noch. Damit David sich nicht damit ausreden kann, ja, aber das war früher immer so und das ist bestimmt irgendwie noch in mir drin. Nein, Gott macht einen clean cut. Er sagt, ab jetzt hast du ein neues Herz, einen neuen Geist. Und ich habe dir vergeben. Das ist das Gute, warum Gott kein Arzt ist. Ich will euch nochmal kurz ein Zeugnis geben. Bevor ich Jesus kannte, war ich tief bei den Linksradikalen drin. Ich habe alles mitgemacht, was die gemacht haben. Heißt Prügelei, regelmäßig, Sachen kaputt machen, alles gehasst. Ja, alles war blöd. Alles außer ich war blöd. Das war so im Prinzip meine Einstellung. Ich hatte irgendwie viele wissen das nicht, ich bin ja selber Ausländer aus Russland. Ich habe das mitbekommen als Kind, ne? Dass man als Ausländer halt doch schon immer irgendwie ein bisschen anders behandelt wurde. Und diese Wut, dieser Hass hat sich angestaut. Und ich wollte das einfach zurückgeben, ich wollte das rauslassen, das musste irgendwie weg. Und ich bin einfach in diese Szene abgerutscht und war da drin und ich dachte, ich tue das richtig. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich mich immer tiefer in diesen Sumpf aus Wut und Hass und Gewalt eingegraben habe. Und irgendwann war mir das bis hier oben. Und ich war glücklich damit. Ich habe gedacht, perfekt, genau so muss es sein. So werde ich was verändern, habe ich gedacht. Das ging so weit, dass mir irgendwann einmal ein Typ in Dortmund ein Messer in die Hand gedrückt hat. Hat gesagt, hey, bei den Prügeleien, das ist nicht unwahrscheinlich, dass da irgendwann einer eine Metallstange zieht und der nächste einen Hammer und dann musst du vorbereitet sein. Und dann hatte ich das Ding in der Hand, habe mich gefreut. Und es ist krank. Es ist krank, dass das so in unserem Innern ist und dass unser Innerstes so danach verlangt. Und ich habe es nicht gemerkt. Bis irgendwann, mitten in der Nacht, hat Gott zu mir gesprochen. Nicht akustisch, aber ich habe ihn ganz tief hier in meinem Herzen gespürt. Und ich habe gemerkt, wie er gesagt hat, ey Nico, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, den du gehen sollst. Ich habe für dich was anderes, was viel Besseres. Und ich habe da das erste Mal gemerkt, dass ich eigentlich voll auf dem falschen Dampfer war. Dass ich irgendwie total in die falsche Richtung gehe. Und einfach nur in meinen Tod renne. Und ich bin vor Gott auf die Knie gegangen. Ich kannte Jesus nicht. Ich wusste nicht, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Aber ich bin auf die Knie gegangen und ich habe gesagt, Gott, vergib mir bitte. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich war frei. Von einem auf den anderen Moment war ich frei. Und mir war vergeben. Das Worship-Team kann gern schon mal hochkommen. Schon mal loslegen. Das ist ein Angebot, das Gott an euch macht. Und ich erzähle euch das jetzt auch nicht aus irgendeinem Grund, weil das so besonders toll oder heilig oder was auch immer klingen soll. Ich erzähle euch das, weil das einfach die Wahrheit ist. Und ich weiß, dass hier einige Leute sitzen, die einfach keine Kraft mehr haben. Die einfach abends, wenn sie ins Bett gehen, nicht wissen, wie der nächste Tag sein wird, ob sie den nächsten Tag irgendwie überstehen werden. Und wenn die morgens aufwachen, merken, dass sie einfach keine Kraft mehr haben. Und ich stehe hier, um euch zu sagen, es gibt einen Weg daraus. Und wenn euch mein Zeugnis nicht überzeugt, dann gibt es Millionen andere Zeugnisse, die beweisen, dass Gott existiert. Die beweisen, dass Gott in dein Leben eingreifen kann und es ändern kann. Genauso wie Gott mich um 180 Grad gedreht hat. Obwohl ich nichts von ihm wusste, nichts von ihm wissen wollte, gar kein Interesse an ihm hatte. Hat Gott mich geliebt. der Gott, der jeden Einzelnen von euch liebt, vor eurer Geburt gekannt hat und noch vor eurer Geburt gesagt hat, ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf die Zeit, wenn ich dich kennenlernen kann und mit dir Beziehung haben kann. Dieser Gott will, dass ihr frei werdet. Und zwar noch mehr, als ihr das wollt. Und wenn ihr das nehmt und damit ans Kreuz geht und sagt, ey Gott, ich will das abgeben. Gott, du bist so voll mit Gnade und so voll mit Güte. Und ich will einfach das loswerden. Ich will frei werden in dir. Was wird Gott tun? Du bist frei. Ich habe dir vergeben. Lass uns unseren hammergeilen Gott anbeten.